Ja, lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Nun kennen wir uns auch schon so lange über die DGS. Ich begrüße natürlich auch ganz, ganz herzlich die Kolleginnen und Kollegen, aber auch ganz besonders Frau Dr. Wegner und Herrn Dr. Doll, die mich eingeladen haben hier zu der Tagung. Und ich freue mich insbesondere, dass auch die Nachkommen gewissermaßen mich hier heute so freundlich begrüßt haben. Ohnehin ist es eine sehr wärmende Atmosphäre. Das möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Das begegnet einem nicht so häufig, leider, im Wissenschaftszirkus. Eine kurze Korrektur, ist es richtig. Wir haben geforscht zum Thema Optimierung und Perfektionierung in der gegenwärtigen Moderne und sozusagen als eine Folge von Beschleunigungsdynamiken. Das ist das eine Forschungsprojekt, was wir jetzt abgeschlossen haben. Das zweite, das ist ein Desiderat gewissermaßen. Da geht es um Quantifizierungslogiken in der gegenwärtigen Moderne. Wir haben es gerade hinter uns gebracht, die Reakkreditierung unserer Universität. Das war ein einziger Irrsinn der Quantifizierung, Impactfaktoren, Drittmittel und so weiter, die ausgezählt wurden. Und mit Blick auf die Zeit, Thomas ist sehr streng, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Er hat mir ein Zeitmanagement vorgegeben, was ich einhalten soll. Das war also eine kurze Präambel und die Präambel geht aber eigentlich nahtlos oder knüpft an die Ausführungen von Herrn Bormuth zu Ingborg Bachmann, mit der möchte auch ich eröffnen. Wir haben das nicht verabredet, das zeigt aber, dass Ingborg Bachmann offenbar eine Schriftstellerin ist, klang ja schon an, die über vielerlei Fähigkeiten verfügte. Ich möchte noch eine ergänzen, das ist nicht nur ihr Intellekt, sondern eben auch eine Art der Schreibweise sozusagen, die man als authentisch bezeichnen könnte. So hat es zumindest Sigrid Weigel formuliert, Literaturwissenschaftlerin, die sich ebenfalls viel mit Bachmann beschäftigt hat. Aber vor allem ist Ingeborg Bachmann für mich so interessant, weil sie eine ist, die aus dem Körper heraus schreibt, ja, auch wenn das eine etwas merkwürdige Formulierung ist. Sie schreibt sehr, sehr viel über den erschütterten, über den ungeheilten, über den zerstörten Körper. Im Grunde genommen ein Körpererleben, was sie vor allem auch in ihren Gedichten beschreibt, was nicht selten die Anzeichen, die Vorboten von Suizidalität sind. Mit meiner verbrannten Hand schreibe ich von der Natur des Feuers, hat sie geschrieben in ihren Tagebüchern. Und das ist in besonderer Weise tragisch, weil sie eben durch ein Feuer am Ende ums Leben kommt. Und wenn wir jetzt noch Adorno hinzudenken, er hat gesagt, dass nicht selten die Haut intelligenter ist als der Verstand. Und bei Ingborg Bachmann trifft eben beides zu. Einerseits eben ihre Fähigkeit, aus dem Körpererleben heraus zu schreiben und eine über die Maßen belesene und kluge Frau zu sein. Ich eröffne mit einem Zitat von ihr aus dem schon genannten Todesartenzyklus, der Fall Franza. Die wirklichen Schauplätze, die inwendigen, von den äußeren mühsam überdeckt, finden woanders statt. Einmal in dem Denken, das zum Verbrechen führt, und einmal in dem, das zum Sterben führt. Zitat Ende. Dieses Denken, das zum Sterben führt, wird uns nun heute beschäftigen. Sich selbst ein Ende zu setzen, ist eine ungeheuerliche Tat. Man spricht nicht gern über Selbsttötungen, denn sie sind unheimlich und angsteinflößend und verschlagen nicht selten die Sprache. Und doch ist vielen wenigstens der Gedanke an ein eigenmächtiges Ende vertraut, wie es bereits Albert Camus bemerkte, und er geht ihnen nahe. Über den Suizid nachzudenken bedeutet einen Versuch der Annäherung an subjektive Beweggründe und gesellschaftliche Voraussetzungen, die eine solche Tat ermöglichen bzw. nicht verhindern können. Diskurse über den Suizid reflektieren nicht nur ex negativo auf unhintergehbare Voraussetzungen für ein lebenswertes Leben, sondern auch anthropologische Bedingungen der Subjektwerdung, die sich um Anerkennung, akzeptiert sein, gesehen werden und geliebt werden, zentrieren und damit aber auch die Relevanz der psychischen Disposition, also der individuellen Biografie, in den Blick rücken. In diesem Sinne sind Diskurse lebenswichtig und genau dazu haben Sie uns hier anlässlich Ihrer 50-Jahres-Feier eingeladen, um diesen Raum zur Reflexion zu öffnen. Ich möchte nun doch kurz, nicht unumgänglich, aber gleichwohl wichtig, an Sigmund Freud erinnern, der in uns, den Psychoanalytikern, aber auch den psychodynamischen Suizidologen, nicht zuletzt aufgrund seines bedeutsamen Werkes Trauer und Melancholie, auf sehr lebendige und unhintergehbare Weise nachwirkt. Wir denken dabei vielleicht nur selten an seinen Tod, der ein Suizid, genauer ein assistierter Suizid war. Freud erkrankte 1923 im Alter von 67 Jahren an Gaumen- und Mundhöhlenkrebs. In den 15 Jahren seiner schweren Erkrankung musste er 350 Mal seinen Chirurgen konsultieren und zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen. Bereits 1924 schrieb Freud zermürbt, das Richtige wäre, Arbeit und Verpflichtung aufzugeben und in einem stillen Winkel auf das natürliche Ende zu warten. Zum Glück hat er das nicht getan. Freuds eigener selbstbestimmter Tod verweist ganz unmittelbar auf zwei zentrale Aspekte, die den suizidologischen Diskurs von der Antike bis zur Gegenwart durchziehen. Denn die schulenübergreifenden philosophischen Kernfragen sind erstens, ob es vernünftig sein könne, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, und zweitens, ob die Selbsttötung moralisch erlaubt sei. Zum anderen schwingt in diesem Argument die den Diskurs grundierende normative Unterscheidung mit, als gäbe es den hohen, respektablen, gut begründeten Suizid, der uns im Falle Freud sofort überzeugt, und die niedere, lächerliche Selbsttötung, wenn wir, im Sprung zur Gegenwart, zum Beispiel an den Suizidversuch einer 42-jährigen Patientin von mir denken, als Reaktion auf die Todesnachricht von Michael Jackson. Es hat in allen Kulturen und Epochen von der Antike bis zur Gegenwart Formen des Suizids gegeben und er zieht sich bis heute durch alle Gesellschaftsformen und sozialen Schichten. Er betrifft beide Geschlechter, gleichwohl mit einer Vielzahl divergierender Ursachen und intrapsychischer Konfliktkonstellationen, unterschiedlicher Ausführungsmuster, Motiven und Tötungsmitteln, die nicht zuletzt auch Stereotypien mit einschließen. Den meisten, wenn nicht gar allen Menschen, ist der Gedanke an ein eigenmächtiges Ende, insbesondere aus der verstörenden Phase der Adoleszenz, durchaus vertraut. Der Prominente, der als schön, reich und glücklich klischiert wird, kann ebenso betroffen sein wie der arbeitslose, kranke oder schlicht Unglückliche. Die relativ niedrige Suizidrate in Kriegs- und Krisengebieten im Vergleich zu jener in der westlichen Wohlstandswelt unterläuft die traditionelle Unterscheidung von guten und echten Gründen einerseits sowie von schlechten und hysterischen andererseits. Die markante Differenz indes liegt zwischen denen, die ihr eigenmächtiges Ende nur fantasieren, und jenen, die diese Fantasien und Gedanken in Handlungen umsetzen. Trotz des empirisch belegten enormen Ausmaßes von Suizidalität auch in Deutschland begegnet uns kehrseitig eine eklatante Tabuisierung dieser autodestruktiven Praktiken. Die Tabuisierung des Suizids erschließt sich historisch vordergründig aus seiner religiösen und politischen Ächtung, gleichsam aus den klassischen Quellen des Tabus. Aber nicht minder bedeutsam ist die Unheimlichkeit des Suizids, eine Konnotation, die sich wie unbemerkt in die Diskurse eingeschlichen hat und die sich wohl als wichtigster Grund für seine Ächtung und Tabuisierung erweist. Denn quer zum Selbstoptimierungs- und Perfektionierungsstreben in der Spätmoderne ist der Suizid immer assoziiert mit Verzweiflung, Not, Unglück und anderen Seelenzuständen, die in unserer Jagd nach Glück und Zufriedenheit kontra ideal sind. Und der Suizid ist, aus welcher Seelenverfassung heraus auch immer geschehen, wie kein anderer Tod, stets eine Anklage, und zwar nicht nur an die Welt, sondern auch an die Angehörigen, vor allem an die Eltern, die ja längst auch innere Objekte geworden sind. Also an die Hinterbliebenen, die mit dem Suizidanten irgendwie Verbundenen. Der Suizid induziert im anderen stets einen Schock und hinterlässt eine kaum zu tilgende Spur von Schuld, Scham, Wut, Ohnmacht und Verzweiflung. Ähnliches gilt für die professionellen Kontexte. Denn auch wenn der Suizid der Tod in der Psychiatrie ist, wird er aus Angst vor Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft, die einen Kunstfehler nachweisen könnte, und aus Angst vor Reputationsverlust innerhalb der Fachcommunity eher verhüllt als eingestanden. Dies hat zur Folge, dass suizidale Patienten insbesondere dann, wenn sie ihre Fantasien und Erlebensweisen offen kommunizieren, es ungleich schwerer haben, einen ambulanten Therapieplatz zu finden. Es ist die Angst vor dem Suizid als einer omnipotenten Geste, die gerade dem mit suizidalen arbeitenden Therapeuten schonungslos vergegenwärtigt, dass all seine Anstrengungen den Tod durch Suizid nicht immer und zwingend verhindern können. Gerade deshalb sind Einrichtungen wie die Arche von unschätzbarem Wert in der so dünn besiedelten Versorgungslandschaft von Suizidalen, vor allem im ambulanten Bereich. Die psychotherapeutische Arbeit mit Suizidalen stellt alle professionellen Behandler vor große Herausforderungen und ist stets mit vielschichtigen Ängsten und Skepsis bis hin zur radikalen Abwehr behaftet. Die Angst, einen Patienten durch Suizid zu verlieren, ist eklatant und auch im Wissen um die eigene Professionalität kaum zu beschwichtigen. Antizipierte Schuld und Scham, korrespondierende Affekte der Suizidalen, wirken auch in professionellen Psychotherapeuten und befördern den zuweilen unhintergehbaren Vorbehalt, sich auf die Behandlung mit Suizidalen einzulassen. Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass bei aller klinischen Erfahrung und Sorgfalt in der Diagnostik, Indikation und Behandlung es eben tatsächlich nicht immer verhindert werden kann, dass sich ein Patient am Ende doch suizidiert. Die schweren Schuldgefühle und Versagensängste, die sich einstellen, können so quälend sein, dass sie schließlich abgespalten und verleugnet werden. Die Verleugnung des Suizids eines Patienten können sogar so weit gehen, dass sich Klinikärzte immer dann nicht mehr an den Namen eines Patienten erinnern konnten, wenn sich dieser stationär oder kurz nach der Entlassung suizidiert hatte. So eine sehr interessante Untersuchung meines damaligen Chefs, Professor Paul Götze, und seiner Mitarbeiterin Angela Schneider. Ich komme nun in meinem nächsten Teil zu Sigmund Freud, unter anderem zurück. Und zwar möchte ich mich jetzt beschäftigen mit der Suizidalität aus psychoanalytischer Perspektive. Denn mit Sigmund Freuds Konzeptualisierung eines dynamischen Unbewussten und der Implementierung einer psychoanalytischen Krankheitslehre, die eben auch den Suizid mit einschloss, wurde ein Paradigmenwechsel eingeläutet, der den Verstehens- und Erklärungszugang von suizidalen Phänomenen radikal veränderte. Denn Freud postulierte bereits 1896 im Rahmen der entlang der Hysterie entwickelten Verdrängungslehre, dass ein aktueller Anlass nur dann traumatisch wirke, wenn dieser eine verdrängte, unbewusste Konfliktthematik aktualisiere. Damit führte er eine zentrale Unterscheidung zwischen äußerem Anlass und unbewusster Konfliktthematik ein. Der äußere Anlass, und mag dieser auch noch so geringfügig erscheinen, erhält also erst durch diese unbewusste Vernetzung seine ungeheure Wirkkraft. Mit diesem Theorem unterlief Freud die bis dahin philosophisch grundierte, normativ konventionelle Argumentation von guten und schlechten Gründen sowie die Überbetonung des Intentionalen und der Marginalisierung unbewusster Motive für den Suizid. Kurz, von nun an sprechen wir nicht mehr von objektivierbar guten oder schlechten Gründen, sondern diese sind immer schon individuell, biografisch kontextualisiert und multideterminiert und reinszenieren sich oftmals mit aller Heftigkeit und Wucht oder chronifiziert, stumm und diffus im therapeutischen Geschehen. Das heißt, in der zeitgenössischen Psychoanalyse gilt als wesentliche Erkenntnis, dass die Dimension des Unbewussten sowie individuelle psychische Dispositionen und das Konzept der Übertragung und Gegenübertragung mit seinen technischen und therapeutischen Implikationen unverzichtbar für das Verständnis suizidaler Dynamiken ist und somit unverzichtbar für die Behandlung von suizidalen Patienten. Das heißt, wir können mit diesem Instrumentarium gewissermaßen vor allem das Ausmaß des Destruktiven dechiffrieren und in der Patient-Therapeut-Beziehung konstruktiv nutzbar und aushaltbar machen. Der Begriff Containment klang heute Morgen ja schon an. Und genau dies, diese Art des therapeutischen Vorgehens, entfaltet letzten Endes, wenn alles mehr oder weniger gut geht, auch eine präventive Wirkung. Zugespitzt ließe sich vorerst folgern, dass sich in der Suizidalität ein zentraler Kernkonflikt der Subjektwerdung im Sinne einer anthropologischen Konstante potenziert und verdichtet, der ein Leben lang um existenzielle Abhängigkeit vom anderen, Fusions- und Abgrenzungswünsche, Anerkennung und Versagung, Separation und Autonomie, Trennung und Getrenntheit, dem Oszillieren zwischen der paranoid-schizoiden und der depressiven Position, Integration und Desintegration und nicht zuletzt um diese schwer zu balancierende Nähe- und Distanzregulation kreist oder diese umkreist. Das heißt, ich möchte jetzt kurz einiges zu unserem Behandlungsmodell sagen. Wie gesagt, das ist das Therapiezentrum für Suizidgefährdete, in dem ich 20 Jahre lang mit den Kollegen und Kollegen, wir waren noch recht wenige, bedauerlicherweise gerade mal 5, wir haben über 20 Jahre lang im ambulanten Bereich in einer dafür eigens eingerichteten Einrichtung psychodynamisch orientierte Psychotherapie für hochsuizidale und chronisch suizidale Patienten angeboten. Das heißt, in unserem Behandlungsmodell oder im psychotherapeutischen Kontext erleben wir uns nicht beziehungsweise selten eingezwängt in das Dilemma zwischen Anmaßung und Verpflichtung. Abgesehen vom klinischen Kontext des Therapiezentrums für Suizidgefährdete, in dem wir eine Behandlungsverpflichtung hatten beziehungsweise zumindest eine Verpflichtung der diagnostischen Abklärung. Das bedeutete im Klartext, wir durften Patienten nicht ungesehen, ohne dass wir sie gesprochen haben, abweisen. Viel maßgeblicher sind vor allem unsere Erfahrungen, dass Patienten, die um Hilfe nachsuchen, zutiefst ambivalent sind und gerade deshalb in aller Regel auch noch etwas wollen. Das heißt, häufig geht es gar nicht darum zu sterben, sondern nicht zu wissen, wie man weiterleben soll. Ich zitiere Ingeborg Bachmann. Und Ihnen verdanke ich es sicher, dass ich noch lebe, schreibt sie an ihren Arzt. Aber das ist ja auch nicht genug. Ich möchte gern wissen für mich, warum ich noch lebe. Aus den nachgelassenen Fragmenten Male aus Koro. Zweitens, und darin liegt also unsere Chance, nämlich eine Beziehung, ein Arbeitsbündnis herzustellen, das zuallererst darauf abzielt, etwas von der suizidalen Krise zu verstehen, nicht aber die Suizidalität wie ein Virus zum Beispiel medikamentös wegzumachen oder gar qua Vertrag zu unterbinden. Wir haben also 20 Jahre lang ambulant mit Suizidalen ohne Suizidvertrag und ohne Suizidpakt gearbeitet und dies sehr erfolgreich, schwieriges Wort in diesem Kontext, aber im Sinne, dass sich nicht überdurchschnittlich viele Patienten während der Behandlung suizidiert haben, wie es so manch ein Supervisor, vor allem aus den USA, mit ihrer anderen Rechtsprechung prognostiziert hatten. Diese Haltung war insbesondere deshalb so wichtig und notwendig, vornehmlich in der Behandlung von adolescenten Patienten, die ihre Suizidalität als potenziellen Akt der Autonomierettung so hoch besetzen wie ihr Smartphone. Und drittens haben wir Patienten nie zu überreden versucht, sich nicht zu suizidieren, sondern wir haben ein Beziehungs- und Verstehensangebot offeriert, was etwas ganz anderes ist als der vielfach psychiatrisch orientierte Handlungspragmatismus. Im Folgenden möchte ich kurz entlang unseres Behandlungskonzeptes veranschaulichen, dass das Dilemma sich also nicht so sehr aufspannt zwischen den Polen Anmaßung und Verpflichtung, sondern es geht um die Frage nach der potenziellen Beziehungsfähigkeit. Das gilt es in den Erstgesprächen zu prüfen, und zwar auch unabhängig von der Diagnose. Im Kontext der Behandlung einer suizidalen Klientel gehen wir von Anbeginn der Frage nach, in welchem Verhältnis der äußere Auslöser, also eben zum Beispiel auch Motivangabe, Tod Michael Jackson, in welchem Verhältnis der äußere Auslöser zu der unbewussten Konfliktthematik steht oder stehen könnte, von der wir natürlich zu Beginn noch relativ wenig wissen können. Und damit eng verknüpft die zentrale Frage, warum ein Patient gerade jetzt, hier und heute kommt. Auch dies kann ein wichtiger diagnostischer Hinweis sein, weil davon auszugehen ist, dass aktuell noch zusätzlich etwas passiert sein muss, was möglicherweise zu einer weiteren Zuspitzung geführt hat. Wenn es uns gelingt, solche Zusammenhänge zu erkennen und dem Patienten auf verdaubare und dosierte Weise nahezubringen, dann entsteht häufig eine deutliche Spontanentlastung, die aus der unmittelbaren Erfahrung resultiert, sich selber besser verstehen zu können und das überwältigende Erleben mit Sinnhaftigkeit aufzufüllen. In solchen Situationen ist interessanterweise die akute Suizidgefahr, wenn ein solcher Now-Moment gewissermaßen gelingt, häufig deutlich gemildert, insbesondere dann, wenn zu erkennen ist, dass der Patient sich einlassen kann und fortgesetzt Gespräche wahrnehmen möchte und auch in der Lage ist, eine Wartezeit von etwa 1 bis 5 Tagen zu tolerieren. Auf der anderen Seite sind langfristige Isolationen von Patienten und schizoide Zurückgezogenheit, vor allem bei Männern, ich muss es an dieser Stelle einfach mal sagen, das ist zumindest unsere Empirie, ein prognostisch ungünstiges Zeichen. Aber von hoher Relevanz ist zugleich die intrapsychische Flexibilität der verinnerlichten Objektbeziehungen, die es gleichermaßen zu prüfen gilt. Darauf will ich nochmal hinaus. Es ist nicht allein die Diagnose, die eine Aussage trifft über die Fähigkeit, Beziehungen herzustellen. Es kann jemand sehr, sehr verrückt anmuten. Er kann aber eine hohe Kompetenz haben. Und es kann jemand irgendwie CEO von ich weiß nicht was sein. Und er befindet sich emotional auf dem Level eines Amöbentierchens. Ja? Das ist ein geklautes Beispiel aus dem wunderbaren Vortrag von Glenn Gabbard in San Francisco. Damit diskreditiere ich auch nicht CEOs grundsätzlich. Worauf ich nicht nur hinaus will, ist, dass Intellektualität oder gar ein IQ nicht ein Garant dafür sind, dass jemand emotional wirklich erreichbar ist. Nicht selten konnten wir beobachten, dass sich Patienten in einem Zeitraum von 4 bis 5 Wochen, was in etwa bei uns 5 Gesprächen entsprach, relativ schnell regenerierten, sodass sie auf eigenen Wunsch die Behandlung vielleicht vorzeitig beendeten, vielleicht aber auch aus der Angst heraus, sich nicht weiter auf die Reise ins innere Ausland, um eine Metapher von Freud zu benutzen, einzulassen. Für andere Patienten wirkt diese Erfahrung des Verstandenwerdens in angemessenem Setting mit Zeit und Raum wie eine Offenbarung, die den Wunsch erzeugt, zu bleiben, um mehr von sich zu verstehen. Wenn der Patient es also aushalten kann, Patient zu sein oder zu werden, wie es unser Supervisor Rolf Klüver aus Frankfurt treffend formulierte. Ich möchte jetzt ein Beispiel geben aus einem Erstgespräch, um die agierende massive Abwehr zu illustrieren. Herr B., 17-jährig, wurde von seiner hochbeunruhigten Mutter ins Therapiezentrum geschickt. Ihr Sohn ziehe sich total zurück, gehe nicht mehr zur Schule und reagiere auf Nachfragen entweder aggressiv oder mit Rückzug. Zwar hatte der Sohn den Termin telefonisch selbst vereinbart, aber schon hier zum Ausdruck gebracht, dass er auf diesen Psychokram 0 Bock habe. Zum Erstgespräch kam er 20 Minuten verspätet. Er latschte verlangsamt in die Einrichtung, Baseballkappe tief ins Gesicht. Die rutschende Jeans gab den Blick auf seine Unterhose frei und die Spuren auf seinem Sweatshirt zeigten, dass es schon lange nicht mehr gewaschen worden war. Als ich ihn aus dem Wartezimmer abholte, brauchte es eine Weile, bis er sich aus dem Sessel herausgeschält hatte. Betont, gelangweilt und entnervt, hielt er mir die Hand zur Begrüßung hin, ohne mich anzuschauen. Im Gesprächszimmer nahm er wieder eine Lümmelhaltung an, ein und kaute geräuschvoll voll Kaugummi, wandte sich an mich und sagte, ja und nu? Ich sagte, das frage ich Sie. Wenn ich es recht verstehe, dann haben Sie keine große Lust, hier zu sein, aber Sie sind dennoch gekommen. Und mich würde interessieren, warum Sie gekommen sind, mal unabhängig davon, dass Ihre Mutter dies wollte. Keine Ahnung, sagte er und schwieg. Ich ließ das Schweigen einen Moment wirken auf uns beide und ich sagte ihm dann erneut, dass es gut sei, dass er hier sei und ich mir sehr sicher wäre, dass er sehr wohl eine Ahnung davon habe, was mit ihm los ist und mich würde interessieren, was das sein könnte. Es schien, als taute er allmählich auf, sagte dann aber sofort drohend, meine Selbstmordgedanken lasse ich mir von Ihnen nicht wegnehmen, von überhaupt keinem lasse ich sie mir wegnehmen. Ich sagte wieder nach einer Zeit des Schweigens, das hatte ich auch nicht vor. Ich will lediglich verstehen, was sie dazu bringt, im Moment nicht mehr leben zu wollen. Er musste schmunzeln, denn diese Antwort erstaunte ihn und ließ ein zögerliches Vertrauen entstehen. Stockend berichtete er mir, dass er sich total scheiße finde, weil er ein Mädchen, das ihm monatelang nachgelaufen sei, sehr schlecht behandelt habe. Nun hätte sie plötzlich einen anderen und jetzt erst wisse er, dass er sie eigentlich lieben würde. Das sei doch mega peinlich und das wollte er auch keinem sagen, schon gar nicht den Kumpels. Die zentrale Wende im Gespräch war der Moment, als ich dem Patienten gewissermaßen seine Abwehr unterlaufen versicherte, dass ich ihm seine Suizidalität im Sinne einer Autonomie-Rettungsfantasie durchaus lassen könnte. Während er bis dahin unter dem Eindruck oder auch wirklich Druck stand, dass alle sie ihm wegnehmen wollten. Nach zwei weiteren Gesprächen konnte sich der Patient auf eine Behandlung von einem knappen Jahr einlassen. Die weit brisanteren Situationen sind die, wenn es uns im Erstgespräch nicht gelingt, auch nur annähernd eine tragfähige Beziehung zu installieren, etwa wenn der Patient psychosenah, entrückt, dissoziiert wirkt, paranoid, schizoid anmutend oder so depressiv herabgestimmt, dass eine Kontaktgestaltung immer wieder kollabiert, stagniert und wie ins Leere läuft. Wenn Patienten nach etwa zwei diffusen Sätzen, die darum kreisen, wie schlecht es ihnen gehe, verstummen, in sich zusammensacken, unruhig oder starr werden. Wenn also alle Versuche, einen verstehenden Kontakt zu gestalten, scheitern, dann ist eine in der Tat schwierige Situation gegeben. Prekär insbesondere dann, wenn wir kehrseitig ein enormes Gefährdungspotenzial wahrnehmen, welches manifest nicht einmal artikuliert worden sein musste. In solchen Situationen ist es angemessen, über eine stationäre Aufnahme mit dem Patienten zu sprechen. Wenn der Patient dies ablehnt, müssten wir uns fragen, für wie akut gefährdet wir den Patienten einschätzen. Besteht also die Gefahr, dass er sich gleich im Anschluss an das Gespräch suizidieren wird. Gegebenenfalls müssen wir dann eine Zwangsmaßnahme ventilieren, mit der wir im Zweifelsfalle zwar ethisch und juristisch, aber darüber hinaus keineswegs auf der sicheren Seite sind, denn sich bedroht und verfolgt fühlende Menschen können sich auch im stationären Setting suizidieren und sie tun dies, weiß Gott, nicht selten, wie auch zum Beispiel Glenn Gabbard beschrieben hat. Oft gelingt es aber durchaus, auch den unerreichbaren Patienten zu einer stationären Aufnahme zu bewegen, indem man zum Beispiel sein Dilemma beschreibt. Wichtig ist vor allem, sich in diesen Situationen Hilfe zu holen, also wenn möglich eine Fachsupervision oder eine Supervision unter Kollegen. Auch während einer, um noch einige Anmerkungen zur Behandlungsphase zu machen, auch während einer hinreichend guten Behandlungsbeziehung kann es erneut zu einem unterschiedlich ausgeprägten suizidalen Erleben kommen, das häufig aber auch beunruhigenderweise eine ganz andere Qualität besitzt als die der agierenden und stürmischen Suizidalität des Auftaktes, vor allem uns vertraut von Borderline-Patienten. Das heißt, Patienten können in Kontakt mit abgespaltenen, schweren traumatischen Erfahrungen kommen, die vorübergehend als unaushaltbar empfunden werden und eine Zeit der tiefgreifenden Sinnlosigkeit, Ausweglosigkeit und Agonie nach sich ziehen. Das suizidale Erleben ist dann nicht mehr auslöseorientiert. Es wirkt diffus, nebulos, kryptisch, sprachlos, gleichsam tief eingelassen in die Struktur und innere Welt des Patienten und in der Gegenübertragung nur als Stimmung wahrnehmbar und oder über sogenannte somatisierte Gegenübertragungsgefühle, extreme Müdigkeit, Ekel, Übelkeit, psychovegetativ im Sinne auch von Herzrasen beispielsweise. Das sind klassische Gegenübertragungsgefühle, die sich einstellen können bei dieser Klientel. Frau K. beispielsweise musste mir über viele Stunden immer wieder die auffindende Situation ihrer in der Wohnung ermordeten Mutter erzählen. Das fünfjährige Mädchen hatte etliche Stunden vor der abgeschlossenen Schlafzimmertür verharrt, weil die Mutter ihr ein Geschenk versprochen hatte, wenn die Tochter sie länger als bis 9 Uhr schlafen ließe. Schließlich wandte sie sich voller Verzweiflung und weil sie nicht mehr warten wollte, an einen Nachbarn, der die Tür aufbrach. Frau K. hatte diese Szene vergessen und erst wieder erinnert, als sie Jahre später an ihrem Geburtstag eine gefühlte Ewigkeit auf ihren Freund gewartet hatte, der am Ende nicht kam, weil er nach einem Nachtdienst verpennt hatte. In suizidaler Absicht habe sie sich daraufhin ein Messer in den Hals gerammt. Ich selbst erlebte mich in diesen Erinnerungsstunden, wo es um die Auffindesituation ihrer Mutter ging, via projektiver Identifizierung wie eben dieses Mädchen. Starr angewurzelt auf dem Stuhl, ohnmächtig und unfähig, etwas zu sagen, eben außer auszuhalten. Und hier würde sozusagen die Kompetenz greifen, die heute Morgen als Containment angesprochen war. Sehr narzisstisch strukturierte Patienten wiederum können mit dem Erleben der depressiven Position oder ihren Vorhöfen in Entsetzen über die eigene Destruktivität geraten. Durch den sich vergrößernden Realitätsbezug, nicht der andere, sondern ich bin oder war böse, kann sich das suizidale Erleben deshalb erneut zuspitzen, weil der Prozess der realistischeren Selbstreflexion zur Überprüfung der eigenen Liebes- und Beziehungsunfähigkeit zwingt. So hat es auch Kernberg sehr, sehr treffend bereits 1975 beschrieben, und es war mir eine große Hilfe, darauf gewissermaßen vorbereitet zu sein, warum sich plötzlich auch im Rahmen von längeren hochfrequenten Analysen eine so dramatische Verschlechterung einstellen kann. Ich lasse noch einmal unsere, hätte ich fast gesagt, Ingeborg Bachmann zu Wort kommen. Zitat: Heute setze ich mir die Termine, wie ich mir früher die Selbstmordversuche gesetzt habe. Das ist in den Augen dieser Welt ja ein Fortschritt und äußerst gesund. Ich merke schon, wie Arzt und Freundin aufatmen, also ist sie über den Berg, sie arbeitet. Das kann man wohl sagen, aber über diesen Berg wollte ich nicht kommen, auch wenn ich doch über ihn kommen sollte. Dafür werde ich mich so verachten. Denn ich habe keine Ausrede und ich kann mir keine zurechtzimmern wie die anderen. Denn man kommt nicht aus einer Saison en l'enfer zurück und sagt, also aus der Hölle und sagt, da war nichts. Ich überspringe jetzt und skippe jetzt die Behandlungsklippen. Das sind im Wesentlichen die, die schon angeklungen sind, nämlich die sexualisierte Übertragung bei Suizidalen, die wir vor allem bei männlichen Borderline-Patienten sehr häufig haben, aber auch bei weiblichen. Und das andere ist der sogenannte Gegenübertragungshass. Ich kann hier aber auch gerne nicht nur auf unsere Publikationen aus dem Therapiezentrum verweisen, sondern auch unbedingt auf die von Thomas Genalzek. Es ist heute schon angeklungen. Er hat sehr, sehr wichtige Arbeiten genau dazu geschrieben, der Gegenübertragungshass, der sich einstellt, etwas, was wir auch in uns selbst sozusagen weder wahrhaben wollen, zumindest auch wenn wir unerfahren sind sozusagen, was sich aber notwendigerweise und unweigerlich einstellt, denn das ist das Interessante. Viele haben damals immer gesagt, oh Gott, dann redet ihr die ganze Zeit über den Tod. Nein, wir haben so gut wie überhaupt nie über den Tod gesprochen, wir haben über Hass gesprochen, ja, ein Hass auf sich selbst, auf das Introjekt in einem Menschen oder insgesamt projiziert auf die Welt, also ein Hass auf die Welt. Ich komme also, um in der Zeit zu bleiben, zu einigen Anmerkungen zum Schluss und möchte noch einmal daran erinnern, an meine Eingangspassage, als es um das Tabu ging, aber auch um die Diskurse. Suizidalität ruft reflexhaft die Frage nach dem Warum auf und konfrontiert auch die Fernstehenden mit der Ahnung, es könne um diese Gesellschaft nicht zum Besten bestellt sein, wenn so viele Menschen bereit sind, total mit ihr zu brechen, eben um den Preis ihres Lebens. Die traditionell medizinisch-psychiatrische Krisenintervention war stets eher handlungsorientiert und managend am äußeren Auslöser orientiert, geleitet von der Vorstellung, durch die Veränderung äußerer Rahmen und Lebensbedingungen suizidprophylaktisch wirken zu können. Suizidalität, ich ich wollte einen Einblick geben, kann vor allem in ihren komplexen Bedeutungsfacetten psychodynamisch verstanden und behandelt werden, sofern dafür ein adäquates Behandlungskonzept und ein angemessener Zeitrahmen zur Verfügung steht. Denn die Behandlung suizidgefährdeter Menschen braucht vor allem eins, und zwar Zeit und einen stabilen Rahmen, wie überhaupt psychische Veränderungsprozesse nicht beliebig verdichtet oder beschleunigt werden können. Hier ist zudem die hohe Rezidivquote von signifikanter Relevanz, denn viele von Ihnen wissen, dass jeder Dritte einen Suizidversuch wiederholt, der einen bereits begangen hat, und jeder Zehnte, der schon einmal einen Suizidversuch unternommen hat, stirbt durch einen Suizid. In ethischen und philosophischen Diskursen, obwohl ich mir das kaum traue zu erwähnen, bei einem ausgewiesenen Kollegen vor mir in der ersten Reihe, wird gern mit der Sentenz von Jean Améry aufgemacht, sozusagen, der ja vom Suizid als einem Privileg des Humanen sprach. Die Selbsttötung wird damit als freie Willensentscheidung und Selbstbestimmungsrecht legitimiert. Dabei wird stets die von Améry nachgesetzte Forderung außer Acht gelassen, dass eine Gesellschaft dafür sorgen solle, dass von diesem Privileg kein Gebrauch gemacht werden müsse. Das Problem stellt sich also anders dar und weist weit über die Frage der Selbstbestimmung hinaus. Wie sich gezeigt hat, verfügt die zeitgenössische Psychoanalyse über komplexe ethiopathogenetische Erklärungsmodelle und klinisch profunde Behandlungstechniken, die aber längst noch keine angemessene Implementierung in die psychiatrisch-psychotherapeutische, stationäre wie ambulante Versorgungslandschaft gefunden haben. Während insbesondere, auch das klang heute Morgen an, insbesondere infolge der Suizide von Prominenten der Ruf nach wirksamer Suizidprophylaxe laut wird, verebbt er rasch im Zuge der Diskussion um adäquate Behandlungsmöglichkeiten, die nämlich, wenn sie einen angemessenen, unverzichtbaren Zeitrahmen veranschlagen, im Gegensatz zur favorisierten, medikamentös und krisenorientierten Intervention schließlich doch immer wieder als zu aufwendig und zu kostenintensiv diskreditiert werden. Aus diesem Grunde wurde auch unser Therapiezentrum in Hamburg geschlossen. Das war dem Fetisch der schwarzen Null der Klinikleitung, wenn ich das mal so sagen darf, zum Opfer gefallen. Ja? 50 Minuten mit Menschen reden ist in einem Klinikum nicht lukrativ. Die haben uns gesagt, wir sollten noch bitte in 50 Minuten 10 Patienten sprechen. Ja. Dann hat man 10 Scheine und nicht nur einen, das ist die Logik. Wenn wir aber die Erschütterung, die von einem öffentlichen Suizid, dem Suizid eines Patienten oder suizidalen Angehörigen ausgehen, konsequent ernst nehmen und konstruktiv nutzen wollen, dann wird es unerlässlich sein, über dieses auch gesundheitspolitisch relevante Phänomen auf der Basis der elaborierten psychoanalytischen Verstehens- und Behandlungsmodelle neu nachzudenken, um mittel- und langfristig eine wirklich nachhaltige Suizidprophylaxe zu gewährleisten mit all ihren ökonomischen, gesellschaftlichen und soziokulturellen Folgen. Ich schließe nun wieder mit Freud, mit einem Zitat, mit Anstand von dieser Welt verschwinden. Ich kehre zu ihm zurück, denn Freud hat schon gleich nach der ersten Krebsdiagnose seinen damaligen Freund und Kollegen Felix Deutsch gebeten, ihm zu helfen, Zitat, mit Anstand von dieser Welt zu verschwinden, falls er zu einem langen Leiden verurteilt sein sollte. Am Ende war es nicht Felix Deutsch, sondern Max Schur, der ihm helfen sollte, in Würde zu sterben. Freud, selbstbestimmter Tod, spannt gewissermaßen einen Bogen von antiken Legitimationsstrategien bis hin zum aktuell aufgeheizten Ethikdiskurs, der um Sterbehilfe und Patientenverfügungen kreist. Am 5.6.1938 übersteht Freud die Flucht vor den Nazis nach London, in die er zum Schutze seiner Familie schließlich eingewilligt hatte und, Zitat, um in Freiheit sterben zu können. Bereits Ende August 1939, es war gerade zum ersten Fliegeralarm in Marsfield Garden gekommen, wusste Freud um sein nahendes Ende. Er lag überwiegend, versank immer wieder in Dämmerschlaf und las sein letztes Buch von Balzac über die magisch schrumpfende Haut, Le Peau de Chagrin. Am 21. September 1939 erinnert Freud seinen Arzt Schur, dass er ihm helfen solle, wenn es soweit wäre. Nur zögerlich stimmt seine Tochter Anna, die Freud ja gern seine Antigone nannte, einer Injektion von 30 Milligramm Morphium zu, die am Tag darauf noch zweimal wiederholt wurde. Freud erwacht nicht mehr. Er stirbt am 23. September 1939 um 3 Uhr früh. Zitat von Peter Gay. Bereits 4 Jahrzehnte zuvor hatte Freud Oskar Pfister geschrieben, seinem Kollegen, und sich gefragt, was man denn eines Tages tun würde, wenn die Gedanken versagen oder die Worte sich nicht einstellen wollen. Man wird ein Zittern vor dieser Möglichkeit nicht los. Darum habe ich, Zitat Freud, bei aller Ergebung in das Schicksal, die einem ehrlichen Menschen geziemt, doch eine heimliche Bitte. Nur kein Siechtum, keine Lähmung der Leistungsfähigkeit durch körperliches Elend. Im Harnisch lass uns sterben, wie König Macbeth sagt. Vielen Dank.